Na gucken, vielleicht sehe ich heute meinen Freund Benjamin Gorne. Der arbeitet für mich.
Ist aber nicht so schlimm. Gott sei Dank gibt's ja auch Profis.
Die Grünen haben wir auch noch. Bundestagsabgeordnete Irene Michalic, die forderte, ein Anwachsen auf 20.000 Teilnehmer im Vorfeld zu unterbinden.
Wer ein Ticket hat, der darf da auf einmal seine demokratischen Grundrechte wahrnehmen. Also Frau Michalic, dann bekommt ja der Begriff gekaufte Demokratie eine ganz neue Bedeutung.
Aber ständig in Angst zu leben, und das tun schon sehr viele in Deutschland, lassen Sie sich da bitte nicht mit reinziehen. Weil wenn man nur darauf aus ist zu sagen, was könnte denn passieren, dann geht das auf die Psyche und das macht ihn nicht mehr lange mit.
Seien Sie doch auf alles vorbereitet.
Aber rechnen Sie nicht nur mit dem Schlimmsten.
Basta Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Hier ist Ihre Ruhepause am Donnerstagabend. Hier ist Folge 80 und wir schreiben den 25. März 2021. Mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Benjamin und ich, wir saßen so vor einer knappen Woche zusammen und haben überlegt, was machen wir eigentlich mit dem Format Basta Berlin? Also welche Entwicklungen gibt es da eventuell auch? Welche Formate kann man nebenher noch machen? Ist auch einiges in Planung. Aber da kam auch die Frage auf, ob eventuell nicht diese stringente Corona-Thematik nicht irgendwann vielleicht ein bisschen langweilig werden könnte.
Klar, das Thema ist natürlich riesengroß und man kann es immer von neuen Gesichtspunkten beleuchten und es gibt auch immer wieder neue Entwicklungen, aber irgendwie handelt es sich ja immer um die gleiche Pandemie. Dachten wir jedenfalls, bis dann die Nacht zum Dienstag gekommen ist und wir eines Besseren belehrt wurden.
Viele glauben, es ist jetzt der dritte Aufguss von Corona alt. Dabei ist es eine völlig neue Pandemie. Diese dritte Welle ist ganz anders.
Kein neuer Aufguss von Corona alt. Nein, das wäre ja eventuell auch irgendwann langweilig geworden. Jetzt kommt Corona neu. Fantastisch. Da ist allerdings die Frage gewesen, wird jetzt auch der Name Covid-19 umbenannt in Covid-20 oder Covid-21? Nein, weil damit würde man sich ja eventuell in den Bereich der Verschwörungstheorien begeben. Und das geht natürlich gar nicht. Es gibt ja eine ganze Menge Vorhersagen, die in den vergangenen Monaten und im vergangenen Jahr durch die Medien und durch die Politik gegangen sind und dabei auf jeden Fall fleißig diffamiert worden und natürlich auch dementiert. Mhm. Allerdings haben die sich mittlerweile zum Teil ja schon bewahrheitet. Beispielsweise habe ich was ganz Neues für Sie, das ist die sogenannte Ferrero-Verschwörung. Kennen Sie noch nicht? Ja? Das ging nämlich so, der Gesundheitsminister hatte wohl ein Duplo im Mund, das war auf dieser Konferenz und am nächsten Tag bei ProSieben lief es rauf und runter, dass man ein Duplo im Mund haben muss. Und jetzt haben sogar die Jungs von Basta Berlin ein Duplo im Mund, das muss die Ferrero-Verschwörung sein. Wenn da nicht der ein oder andere gut geölt oder bestens geschmiert ist. Ich bin's leider bislang noch nicht. Schöne Grüße nach Alba. Ich war übrigens mal am Michele-Ferrero-Platz, da habe ich mal Urlaub gemacht, direkt am Platz.
Ja, ja,
der aber wirklich, Ferrero. Nein, Duplo ist eine ganz fürchterliche Praline, keine Werbung in dieser Hinsicht. Aber wir werden uns damit beschäftigen.
Unter anderem. Und außerdem waren wir auch, und wenn ich wir sage, meine ich vor allem Benjamin und ein Kamerateam, am Wochenende in Kassel unterwegs. Und was die Jungs dann da so erlebt haben, das werden wir hier erfahren. Unter anderem aber schauen wir auch auf die Berichterstattung von vielen Leitmedien, die, ja, ich würde schon sagen, da ein ordentlich verzerrtes Bild an der einen oder anderen Stelle wiedergegeben haben.
In diesem Zusammenhang werden wir dann auch nochmal über den Protest ganz im Allgemeinen sprechen und auch nochmal am Rande über die Bund-Länder-Konferenz und die Beschlüsse, die da so rausgekommen sind.
Oder eben nicht.
Oder dann wieder zurückgenommen wurden. Spektakulärer Tag heute. Und aber los geht's natürlich traditionell mit unserer Zuschauerpost.
So ist es. Schreiben Sie uns gerne weiter an basta-berlin@snanews.de. Und wir starten mit einer E-Mail von Martin. Der ist Facharzt für Chirurgie und der hat uns zur vergangenen Folge 79 von Basta Berlin geschrieben. Da hatte ich ja gesagt, dass es durchaus denkbar ist, dass zum Beispiel Geschäfte oder Gastwirte bald selbst entscheiden, ob sie Leute nur Zugang gewähren, wenn zum Beispiel der Impfpass dort abgegeben ist oder eben mit einem Test und dass das eventuell ja auch der Politik gar nicht so gegen den Strich gehen würde.
Martin schreibt dazu, die Aussage von Marcel Joppa, dass ein privater Unternehmer die Inanspruchnahme seiner Dienstleistung vom Impfstatus des Kunden abhängig machen könne, ist meines Erachtens juristisch nicht haltbar. Wenn es sich um einen Unternehmer handelt, dessen Dienstleistungen zum öffentlichen Leben gehören, dann ist er dem Grundgesetz unterworfen, das hier Vorfahrt hat. Die Verpflichtung, an einer nur bedingt zugelassenen Impfung teilnehmen zu müssen, um etwa ein Konzert zu besuchen oder ein Flugzeug besteigen zu dürfen, wäre verfassungswidrig. Klagen laufen ja bereits.
Ja, und Martin wird da auch noch genauer, Zitat, Was ist mit den hochgradigen Allergikern, die sich nicht impfen lassen können? Abgesehen davon macht es ja auch medizinisch keinen Sinn, wenn die Geimpften tatsächlich ausreichend geschützt sind. Inwiefern stellen dann die Nicht-Geimpften für diese eine Gefahr dar, wenn es doch bekanntlich eine recht hohe Kreuzimmunität zu SARS-CoV-2 gibt? Dann genügt für eine erfolgreiche Herdenimmunität auch eine kleinere Bevölkerungsgruppe an erfolgreich Geimpften von deutlich unter 50%, um die Infektion auf einem üblichen Grippeniveau zu halten. Die Gefährdungslage reicht bei weitem nicht aus, um eine indirekte Zwangsimpfung zu rechtfertigen.
Ja, also herzlichen Dank für diese Mail, Martin. Es findet ja derzeit keine große Testung auf Kreuzimmunität statt. Das ist natürlich etwas, was wir auf jeden Fall befürworten würden. Studienlage ist da auch unterschiedlich, ab welchem Wert dann die Kreuzimmunität tatsächlich auch zu einer Immunität gegen SARS-CoV-2 führt. Mhm. Wie ist es eigentlich bei dir? Du warst ja Antikörper negativ, aber denkst darüber nach, in die nächste Testung zu gehen.
Ja, richtig. Da muss man erstmal jemanden finden, der diesen Test auf Kreuzimmunität dann tatsächlich macht. Der kostet natürlich auch mehr als so ein normaler Antikörpertest. Ich bin da gerade dabei, mich zu informieren. Falls Sie Infos haben, wo man das machen kann, ob das auch tatsächlich bei irgendeinem Hausarzt möglich ist, gerne her damit per E-Mail. Ich bin mir dafür nichts zu schade, solange kein Stäbchen bis vors Gehirn geschoben wird.
Wollte ich gerade vorschlagen. Marcel Jopper, das Testkaninchen, und ich kann dann ab Mitte April in unserem Betrieb dann täglich Tests an dir vornehmen. Nee. Das wäre was für mich. Schön. Weiter geht's mit einer E-Mail von Robert.
Ja, und die fällt dann in die Kategorie, könnt ihr mal nachschauen, ob da was dran ist. Und es geht wieder mal um ein Fundstück aus dem Netz. Schon länger macht da die Kopie von einem Gedicht die Runde, das angeblich von der jungen Angela Merkel verfasst worden sein soll.
Wir blenden das jetzt auch mal kurz ein. Quelle soll die DDR-Zeitung Frösi sein, und verfasst wurde es laut Screenshot im September 1967. Da habe ich mal nachgeschaut, handelt es sich um die 13-jährige Angela Merkel. Robert fragte uns dazu: Könnt ihr herausfinden, ob das den Tatsachen entspricht und verifiziert ist? Das dürfte für euch in Berlin doch nicht so schwierig zu sein. Also Marcel, du lässt dir erstmal nicht die Gelegenheit entgehen, dieses Poem dann hier auch zum Besten zu geben.
Sicher nicht. Die Gelegenheit möchte ich dann auch ganz kurz nutzen. Ich trage es einmal vor. Also, das Gedicht heißt Revolution von oben und liest sich dann wie folgt. Ernst Thälmann, schreite du voran, ich lieb den Sozialismus. Drum steh ich hier nun meinen Mann, weil Revanchismus weg muss. Schon lange will das Rote Heer den Feind eliminieren. Ich brauch hierfür kein Schießgewehr, ich werd ihn infiltrieren. Ich werd Chef der BRD, der Klassenfeind wird's hassen und folg dem Plan der SED, sie pleite gehen zu lassen.
Ja, das passt ja dann möglicherweise auch zur Regierungspolitik. Und es gab ja einen Moment, da war der Bundespräsident dann auch noch Herr Gauck. Und auf einmal hatten wir da diese Ostverschiebung an der Spitze unseres Staates. Das lädt natürlich zu Spekulationen ein. Also unterschrieben ist das Gedicht dann mit dem Namen Angela Merkel. Was man da allerdings auch sehen kann, dass es aus dem Satiremagazin Eulenspiegel kommt. Wir haben mal nachgeschaut. Im April 2012 war es also, da hat der Eulenspiegel das abgedruckt. In der Rubrik Pubertätslyrik der Promis, dort auf Seite 95. Alle dort aufgeschriebenen Gedichte stammen aus der Feder von Eulenspiegel.
Ja, und in dem Fall von dem Eulenspiegel-Redakteur Michael Kaiser, der arbeitet auch heute noch für das Magazin, hat also nichts mit Frösi zu tun und auch gar nichts mit 1967. Davon abgesehen hieß Angela Merkel 1967 auch noch Angela Kassner, weil die Umbenennung in Merkel, die erfolgte erst 1977, handelt sich also mit größter Sicherheit um Fake.
Ausgezeichnet. Und dann gab es da auch noch Leserzuschriften, die mir mündlich übermittelt wurden, nämlich in Kassel. Und da muss ich jetzt ganz viele Grüße loswerden an unendlich viele Menschen, die mich in Kassel getroffen haben, die mich angesprochen haben. Basta Berlin! Und dann haben wir halt kurz gequatscht. Vielen Dank dafür. Das ist natürlich sensationell. Also das macht Spaß. Ganz eindeutig. Namentlich die drei Studierenden aus Münster erwähne ich jetzt nicht namentlich, weil die in Münster und der Studierendenschaft hin und wieder Probleme bekommen.
Oh je.
Aber da sind auf jeden Fall zwei Rechtsverdreherinnen dabei, studieren Jura. Und falls ich es euch nicht persönlich gesagt habe auf dem Friedrichsplatz, Juristen sind verdammt wichtig, das merken wir jetzt. Also macht weiter, auch wenn dieses Studium manchmal ganz schön anstrengend sein kann. Außerdem richtig witzig gewesen. Also ich war ja bei Telegram, haben Sie vielleicht gesehen, ich habe ganz viel gepostet. Ich also im Laufen mal wieder was getelegrammt. Und höre,
Telegram-Gruppe Basta Berlin in einem Wort.
Und da höre ich so von links mit russischem Dialekt: Mal gucken, vielleicht sehe ich heute meinen Freund Benjamin Gorne, er arbeitet für mich.
Für wen arbeitest du?
Und ich so, Entschuldigung. Und dann hat er mich gesehen und das war Wladimir. Und dann entstand natürlich, weil Russen mindestens so fotobegeistert sind wie Deutsche, entstanden auf drei unterschiedlichen Kamerasperspektiven ganz, ganz viele Fotos von Wladimir und mir. Ganz liebe Grüße auch an Lehrer für Aufklärung. Da habe ich eine sehr schöne Begegnung gehabt, die leicht beschwipst war, aber sehr, sehr lustig und nett. Carina beispielsweise, und nur mal ein paar namentlich zu nennen. Also es war sensationell und das waren halt Leserzuschriften. Absolut. Und ja, tolle Gespräche. Und immer wieder die Frage, wo ist Marcel Joppa?
Ja, ich hatte Besseres zu tun. Nein, also erstens, es war kalt. Aber zweitens haben wir an dem Wochenende auch Besuch gehabt. Das darf man, glaube ich, gar nicht sagen. War ja vielleicht nur eine Person. Hm. So, genau, nächstes Mal komme ich sehr gerne mit.
Ausgezeichnet. Das bringt uns nach Kassel.
So ist es. Also wir steigen dann jetzt mal ein in unser Thema. Dürfte hitzig werden. Denn obwohl ja in der Hessen-Metropole Kassel der Tag mit Minusgraden begann, du hast, glaube ich, auch ganz schön gefröstelt, da kam der ein oder andere ganz schnell auf Betriebstemperatur.
Mädchenhuren, habt ihr Lügen für mich? Mädchenhuren, scheiß mir ins Gesicht!
Ja, der war auf jeden Fall richtig wütend, allerdings nicht auf unser Kamerateam, sondern auf das Kamerateam der ARD und im Speziellen vom Hessischen Rundfunk, da war das dann auch zu sehen. Auf jeden Fall war einiges los, die Freienburger Kassel hatten also eingeladen nach Nordhessen und das Motto war, wir werden alle da sein. Weltweiter Protest war da auch angedacht und vorher hieß es dann, es kommen 17.500, es kommen 50.000, es kommen Hunderttausende. Es war auf jeden Fall richtig was los und zwar von beiden Seiten, von den Demo-Anmeldern und auch beim Gegenprotest und bei der Medienberichterstattung.
Und wir waren eben auch mit dabei, also quasi drei von diesen Zehntausenden, die vor Ort waren. Zwei Kameramänner, du als Reporter. Bevor wir jetzt zu den Vorkommnissen des Tages dort schauen, lass uns kurz besprechen, warum wir uns eigentlich entschlossen hatten, dort überhaupt hinzufahren nach Kassel. Und ich meine, so ein Blick hinter die Kulissen, der ist ja vielleicht auch mal ganz spannend für Sie.
Ja, also wir wissen ja, dass Sie sich auf jeden Fall freuen, wenn wir mal aufschlagen. Aber vielleicht erklären wir mal, warum wir nicht überall sein können. Also wir sind ja eine Nachrichtenagentur. Noch hinzu eine Nachrichtenagentur mit russischem Hintergrund. Und deswegen müssen wir immer überlegen, wo gehen wir hin und wovon berichten wir. Denn es stand ein Vorwurf im Raum und der wird hin und wieder auch erwähnt, dass wir beispielsweise Bewegungen groß machen, die aber gar nicht so groß sind. Wenn wir jetzt also von jedem Regionalevent berichten würden, würde das nicht zur Ausrichtung als Nachrichtenagentur passen. Das war also der Grund, warum wir nicht überall hingehen. Und hier aber sah die Sache ein bisschen anders aus.
Ja, dementsprechend wird bei uns dann immer genau abgewogen, wo wir dann Teams hinschicken wollen. Beispielsweise war ja auch Hannover mal im Gespräch, Dresden, jetzt dann eben Kassel. Kassel war als Großdemonstration angekündigt. Dann hattest du bei der Redaktionskonferenz vergangene Woche Dienstag aber gesagt, wir machen das.
Genau, also es war so, dass ich am Montag schon mitbekommen habe, dass die Kanäle schweigen. Also es war ein Schweigen auf Telegram-Kanälen mit weit über einer 500.000 Abonnenten und ich habe das Schweigen so gedeutet, dass genau eine Nachricht stehen bleiben sollte. Ja. Wir werden alle da sein. Wir gehen alle nach Kassel. So hatte ich das interpretiert und dann habe ich dringend empfohlen, dass wir Kassel selber besuchen werden.
Ja, ich würde sogar sagen, nicht nur empfohlen, du hast quasi darauf bestanden. Und den Forderungen sind wir dann aber auch sehr gerne nachgekommen. Du hast ja auch den ganzen Tag da durchtelefoniert gehabt mit ganz Deutschland, sage ich jetzt mal. Du hast mit Kritikern gesprochen. Überall gab es ja dann die Bestätigung, ja, wir werden da sein. Und dann eben wir auch.
Ja, hätte die Polizei mal auch machen sollen. Dann hätte sie vielleicht eine Ahnung gehabt, was da so passiert. Wir sind also am Freitagabend angekommen und der eine sagt, das war vielleicht Trödelei, der andere sagt, das war vielleicht der Stau. Fakt ist, wir sind ein bisschen zu spät angekommen, um den Autokorso zu sehen. Autokorso startete um 19 Uhr, wir sind um 19.30 Uhr angekommen und dachten schon, wir haben das verpasst. Aber dann, hört, hört, seht, seht, tatsächlich hat der Autokorso uns gefunden.
Steckt euch die Maske in den Arsch. Steckt euch den Test in den Arsch.
Autokorso durch Kassel, ja, 6 Minuten lang und das Ganze ja auch, glaube ich, zweimal mit Polizeigeleit dann an euch vorbei. Warm-up für das große Rennen dann einen Tag später an dem Samstag, der eigentliche Demo-Tag ja dann eben. Du hast Du hast ein Foto aus deiner Unterkunft geschickt, was du so alles dabei hast. Und das sah wahlweise entweder aus wie Weltreise oder Safari. Können das auch mal einblenden, was du da so alles mit zur Arbeit genommen hast.
Ja, es war Auswandern nach Sansibar. Wobei wir das uns auch nochmal genauer angucken können, was da eigentlich drin liegt. Also ich dachte mir, wir können ja mal so tun, als wenn wir Profis wären. Und deswegen habe ich schon vorher unseren Technikern eine Packliste geschickt, was ich alles so mitnehmen werde.
Und mit dir muss ich auch verreisen. Ich vergesse immer so viel.
Absolut, richtig, ja. Und vielleicht ist das ja für Sie auch so eine kleine Anregung, was man so mitnehmen kann, wenn man versucht, sich bestmöglich vorzubereiten. Also mir war klar, es gibt eigentlich drei Gefahren. Und die größte Gefahr natürlich die Kälte. Also angekündigt waren -4 und dann tagsüber 5 Grad, 4 Grad, bewölkter Himmel. So kam es ja nicht. Es war ja Sonne. Darum habe ich übrigens überhaupt nicht gefroren. Es war Spitzenwetter und ich hatte das Gefühl, ich hätte einen kleinen Sonnenbrand sogar im Gesicht bekommen. Also Kälte, Riesenthema. Darum lange Männer und alles, was da so zu sehen ist. Aufwärmen ist ja nicht. Wir sind ja ausgesperrt aus Cafés, Kneipen oder ähnlichen, wo man sich mal unterstellen könnte. Darum war klar, es könnte kalt werden. Viele Klamotten. Aber zweite Gefahr, behördliche Beregnung, auch Wawe genannt oder auch Wasserwerfer. Also das war natürlich nicht auszuschließen, dass der Wasserwerfer kommt. Dementsprechend sehen Sie hier auch eine komplette Regenmontur. Dritte Gefahr, es könnten natürlich auch Flaschen oder Steine fliegen.
Ja, klar.
Deswegen habe ich diesen Helm dabei. Kollege Boris Reitschuster, der hat es ja auch nicht leicht. Ja, er wurde auch diesmal angegriffen und er hat ja auch eine Flasche abbekommen, damals in Leipzig. Ja, dementsprechend habe ich also auch den Helm oder auch deswegen, weil es ja geschubste Gedränge gibt und dann kann es sein, dass ich umfalle, auf den Hinterkopf falle, ist keine so doofe Idee. Es war also einiges los und Bußgeldgefahr. Ach ja, richtig, Bußgeldgefahr gab es ja auch.
Stimmt. Dementsprechend hatte ich auch für Journalisten.
Es gibt ja auch keine Videodokumente, wo man sieht, dass ich vielleicht nicht jede Sekunde die Mund-Nasen-Bedeckung
hast.
Aber vielleicht habe ich eine Befreiung. Wissen Sie es? Wissen Sie es? Nein, wissen Sie nicht. Also mehrere Masken hatte ich dabei, unter anderem die roten Masken und FFP2-Masken. Da war ich auf jeden Fall ausgesprochen gut ausgestattet.
Außerdem hattest du Essen für 3 Mann dabei. Klar, ich meine, Bäckereien haben ja dann auch zu. Wasserflaschen weiß ich noch, Presseausweis, ganz wichtig immer. Sonst kommt man meist durch die Ketten von Polizei gar nicht durch. Aber gereicht hat das ja am Ende dann trotzdem nicht ganz. Und das hat uns dann eben auch dazu geführt, dass es bei SNA demnächst dann noch etwas Zusätzliches für die Ausrüstung geben wird. Also eine erweiterte Schutzausrüstung.
Ja, der Russe rüstet auf. Lass das nicht in Ami hören. Wir investieren in Brillen. Also wir wissen nicht, Skibrillen, Taucherbrillen, irgendwas in der Form wird es dann geben. Denn Reizgas ist reizend. Und das gilt nicht nur, wenn man es ins Auge bekommt. Das habe ich nämlich nicht. Ich habe es nur auf die Wange bekommen. Und schon da gab es dann erhebliche Rötung. Vielleicht noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, ne? Ich habe dann, also es war dieses Gedränge, was wir auch gleich sehen werden, und der Durchbruch der Polizeikette. Da habe ich das Reizgas abbekommen und dachte mir so, wenn die jetzt nochmal Reizgas nehmen, dann setze ich doch mal meine FFP2-Maske auf, dann kriege ich das vielleicht nicht auf die Haut.
Haha.
Schöne Idee, und außerdem sehen die Polizisten es ja ganz gerne, wenn man die Maske auf hat in der Polizeikette.
Ja.
Schöne Idee, bloß wenn du dann also Reizgas auf der Haut hast und dann die Maske aufsetzt, dann komprimiert sich das unter der Maske und es wurde also von Minute in Minute schlimmer.
Oh Gott, ja, okay. Hast du bei Telegram auch schön beschrieben, da gibt's auch ein Foto. Und dann gehen wir jetzt auch mal direkt rein in die Berichterstattung, und zwar in die Berichterstattung der großen Medien. Sehr interessant. Hier erstmal zeigen das mal dein Handyvideo vom Kasseler Altmarkt. Wir spielen das mal ab und du kommentierst das.
Ja, wir sehen hier den Kasseler Altmarkt und da kommen sie schon, die... Also, es war Samstag, 14.41 Uhr. Das Krasse für mich war, dass es da wirklich so Parallelwelten gab, die sich abgespielt haben. Wir kamen von der total friedlichen Kundgebung, wo alles entspannt war. Die Polizei hat die Ketten aufgelöst, keiner hat Mund-Nase-Bedeckung getragen. Alles bestens. Und dann sind wir da runtergekommen und da war auf einmal etwas ganz anderes zu sehen. Also Brüderstraße, Ecke Fuldabrücke, man nennt es auch den Altmarkt. Als wir da angekommen sind, war auf einmal die Stimmung schon extrem angespannt. Es standen zwei Polizeiketten, der Wasserwerfer stand bereit und es waren bereits auch Polizeiautos zur Absperrung da. Und die Polizei war auch schon extrem angespannt. Also ich wurde dann auch mal so weggeschoben. Ja, nicht hier, weil ich zwischen die Ketten wollte. Das ging dann nicht mehr.
Und sehen die nicht so gerne.
Der Nächste schubste mich weg, weil ich in der Polizeikette stand, als wenn ich da selber Polizeikette mache. Und dann gab es noch eine weitere Situation, die ein bisschen schwierig war. Also das war auf jeden Fall schon mal schwierig. Wenn wir jetzt sehen, wo ich da filme, da stand ich hinter einem Polizeiauto und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß nicht, ob ich da vorher schon stand oder ob ich jetzt wie so ein Medienmäuschen mich versteckt habe vor dem, was dann passiert. Was ich aber sagen kann, ist, dass auf jeden Fall auf einmal, wie die Hirsche, die Demonstranten durch die Polizeiautos gesprungen sind bei diesem Durchbruch der Kette. Und In der Sekunde hat dann der Wasserwerfer losgelegt und die Polizisten haben das Reizgas gesprüht. Und die Frau, die wir da am Anfang am Boden sehen, die dann auch längere, mehrere Minuten da am Boden lag und dann auch behandelt wurde, die hat es halt dann direkt abbekommen.
Jetzt hast du ja die Szene kurz nach dem Durchbruch gezeigt. Warum hast du eigentlich nicht den Durchbruch selbst auf dem Handy?
Ja, es haben mich meine Vorgesetzten auch gefragt. Es tut mir wirklich leid, dass ich diesen schrecklichen Fehler begangen habe. Aber vielleicht nochmal zur Situation. Eins ist nämlich auch passiert. Der Kollege Valera, der hatte Probleme mit einer Polizistin. Mhm. Ich habe das gesehen und bin dann zu ihm hin und habe meinen Presseausweis rausgeholt, habe den gleich da hingelegt und gesagt, was ist denn los? Ja. Und sie sagte, der hat ja eine Porträtaufnahme von mir gemacht. Und Valera so, hier ist meine Galerie, ich habe keine Aufnahme. Doch, löschen, das löschen Sie jetzt, das löschen Sie jetzt, das letzte Foto wird gelöscht. Ja. Er so, was ist denn hier los? Und es ging hin und her und sie immer so, löschen Sie, und er war in der Galerie und es war überall Geschrei. Und ich denke so, was ist denn mit der Frau eigentlich los? Ey, sie hat eine Sturmmaske auf dem Helm. Was soll ich denn eine Porträtaufnahme machen von deinen schönen Augen oder was? Also so doll war es jetzt auch wieder nicht. Nein, ja. Und irgendwann hatte sie dann auch genug, weil sie in ihre Kette zurück musste. Mhm. Und ich noch hinterhergerufen so, ja, und wann kommt die Entschuldigung? Mhm. Das war also die Situation. Und dann musst du dir vorstellen, Geschrei, Durchbruch, Wasserwerfer, Reizgas, Polizei, Schlagstock, Handy, musste ich dann rausholen, auf Video schalten, Presseausweis kenntlich machen, vorhalten, so bin ich dann rumgelaufen, filmen. Und das ist dann eben ganz schnell. Und man sieht es vielleicht nicht, aber das Telefon hat gezittert. Es war sowieso auch nass, ich war nass. Deswegen war ich da ein bisschen zu spät, aber wir geloben Besserung.
Ist aber nicht so schlimm. Gott sei Dank gibt es ja auch Profis von den Leitmedien. Und die haben Folgendes.
Wobei, die ja? Quelle da, die geht in den Leitmedien immer als privat. Also ich weiß nicht, ob das wirklich ein professioneller ist. Das ist auch ein Handyvideo. Du siehst es.
Oh, okay.
Wer hat das, ein Profi?
Halbprofessionell?
Auf jeden Fall professioneller als ich.
Wir zeigen es mal.
Nach eigenen Aussagen setzt die Polizei Pfefferspray, Schlagstöcke und Wasserwerfer ein. Einzelne Menschen nimmt sie fest. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hatte zuvor entschieden, dass aufgrund der hohen Infektionszahlen die Querdenker nicht im Staatspark Karlsaue aufmarschieren dürfen. Lediglich 5000 Teilnehmende wurden auf der Schwanenwiese erlaubt.
Ja, der YouTube-Kanal von der Welt, das ist dann das Leitmedium, der hat es veröffentlicht und titelt: Krasse Bilder. Querdenker-Demo in Kassel gerät außer Kontrolle. Polizei setzt Wasserwerfer ein.
Und krasse Bilder ist auch in Großbuchstaben, damit auch jeder versteht, dass das jetzt richtig krasse Bilder sind.
Ja, sind eben auch krasse Bilder. Der Spiegel-TV-Beitrag, der wiederum heißt dann Eskalation der Querdenker. Ja, ja, auch das muss es natürlich geben. Und die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, die legt dann nochmal nach und schreibt: Corona-Demo in Kassel eskaliert. Ausschreitungen und Gewalt. Und natürlich sind auch die Kölner Kollegen von rtl.de vor Ort, oder zumindest haben sie das Material und ließen es sich nicht nehmen. Titeln: Anti-Corona-Demo in Kassel eskaliert. Polizei schießt mit Wasserwerfern auf Querdenken-Mob. Ja, Benjamin, du weißt vor Ort deine Aussagen dazu.
Also ich glaube, da muss man jetzt nicht unbedingt vor Ort gewesen sein. Wenn man die Videos sich aus unterschiedlichen Perspektiven anguckt, dann hat man schon ungefähr eine Idee, was da jetzt genau gewesen ist. Mob und Eskalation. Und mal ganz ehrlich, wenn man das als Mob und Eskalation bezeichnet, dann hat man wahrscheinlich noch nie einen 1. Mai gesehen.
Ja.
Oder G20-Krawalle in Hamburg oder ähnliches. Das lässt sich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also da sind vielleicht 20 Leute durchgebrochen und dann kam halt Gas und Wasserwerfer und der hat vielleicht 2-3 Mal so ein bisschen gespuckt. Das war jetzt auch kein Wasserwerfereinsatz mit Dauerfeuer, sondern es war pff, pff, pff. Das ist einfach das Ding, was da so passiert ist.
Mal davon abgesehen, Querdenken-Demonstration ist ja auch nicht
auch richtig. Das ist ja so nicht richtig, absolut. Und ich habe ja, wie gesagt, so wenige Sekunden nach dem Durchbruch angefangen zu filmen. Und wenn Sie sich mein Video in Gänze angucken, dann sehen Sie, am Ende des Films sind ja fast alle weg. Es sind vielleicht 5 bis 10 Menschen dann auch festgenommen worden oder Personalienfeststellung. Aber alle anderen nach diesem Vorfall sind sofort zurückgelaufen zum Opernplatz. Und dann war es dann mit dem Mob und der Eskalation. Von daher kann ich das jetzt nicht verstehen, dass man dann so eine Schlagzeile produziert. Also verstehen kann ich es natürlich. Gutheißen kann ich es nicht.
Ja, vor allem, wenn man dann als Mob, weiß ich nicht, 20, 40 Leute bezeichnet, dann aber die 20.000, die friedlich dann den Spaziergang gemacht haben, einfach mal in der Berichterstattung völlig außen vor lässt.
Die werden dann leider mal wieder vergessen. Und,
ja, oder in, wie heißt das so schön, in Geiselhaft genommen, was die Chaoten angerichtet
ja.
haben.
Hm. Vielleicht nochmal zu der Situation konkret. Denn ich wurde am Montag angerufen von einem Journalisten, von einem Kollegen. Und der fragte mich, Hast du das mitbekommen mit dem RTL-Team? Es hält sich das Gerücht, dass ein Team von RTL da vor Ort war und es Absprachen mit der Polizei gegeben haben soll und dann die Eskalation kam, als das RTL-Team bereit war. Das war die Frage an mich. Meine Antwort, wir sind dort angekommen und ich habe sofort das gelbe Mikrofon von RTL gesehen. Sie waren also vor Ort. Von einer Absprache habe ich aber nichts mitbekommen, aber auch deswegen, weil ich anderes zu tun hatte, um mich um meine Arbeit zu kümmern. Ich kann auch gar nicht sagen, wie die Eskalation da jetzt konkret vonstatten gekommen ist, aber ich kann definitiv nicht sagen, dass RTL das mit der Polizei abgesprochen hat. So.
Ja, gut. Was man auf jeden Fall dazu sagen muss, ist, dass diese Szene mit dem Wasserwerfer war, glaube ich, die einzige Wasserwerfer-Szene, aber nicht die einzige Szene, in der man Gewalt an dem Tag beobachten konnte, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen ist. Ich meine, klar, bei Aufzügen mit mehreren tausend Leuten kann das halt immer an gewissen Stellen passieren. Aber die Bilder, die haben sich dann da auch immer recht geähnelt. Die Polizei macht eine Kette, Demonstranten wollen die dann eben durchbrechen. Die beantworten das dann mit Gas oder eben mit Schlagstock auch. Es kam also an mehreren Stellen punktuell dann durchaus auch mal zur Eskalation.
Das ist absolut richtig, aber das bringt uns von der entscheidenden Frage weg. Also aus meiner Sicht ist ja jetzt nicht die Frage, wie oft da wer aneinander geraten ist, sondern die entscheidende Frage ist, warum sind die denn eigentlich aneinander geraten? Mhm. Also was ist da eigentlich passiert? Und das ist aus meiner Sicht auch die politische Frage, die beantwortet werden muss. Und diese politische Frage, die wird ja auch beantwortet. Wir werden aber jetzt auch gleich besprechen, ob sie in unserem Sinne beantwortet wird oder ob es eben in eine Richtung geht, die wir gar nicht nachvollziehen können.
Mhm. Wir haben auch die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Nordhessen-Kassel. Die klingt recht kleinlaut.
Genau, erschien am 22.03., also vorgestern am Montag. Und da heißt es, Kasseler Polizei zum Einsatz anlässlich der Versammlungslagen am Samstag. Der Großeinsatz am Samstag in Kassel wird derzeit intensiv nachbereitet. Die Nachbereitung wird sehr gründlich erfolgen und das Einsatzkonzept von allen Seiten beleuchtet werden. Die große Teilnehmerzahl von ca. 20.000 Menschen, die am Samstag nach Kassel gekommen sind, hat die Prognose der Polizei deutlich überschritten.
Ach.
Im Vorfeld war von einer mittleren bis oberen vierstelligen Teilnehmerzahl ausgegangen worden. Die Polizei wird sich nun intensiv mit der Frage befassen, ob die große Teilnehmerzahl im Vorfeld dennoch hätte erkannt werden können.
Ja. Okay, aber die Mitteilung, die liest sich ja ausgesprochen selbstkritisch. Also wir waren zu wenige, wir haben das unterschätzt, wir konnten jetzt nur Gebäude schützen oder Demonstranten und Gegendemonstranten auseinanderhalten, so gerade eben. Einsatz gescheitert, Aufarbeitung läuft.
Ja, besonders interessant fand ich allerdings einen anderen Abschnitt und darüber habe ich auch mit dem Leiter der Pressestelle Matthias Menz gesprochen. Er sagte, die Polizei hat ausdrücklich nicht eingegriffen bei Ordnungswidrigkeiten wie Maskenverstößen oder auch Abständen, denn hätte sie das getan, so die Einschätzung der Polizei Kassel, hätte es Verletzte auf beiden Seiten geben und das wollte man ausdrücklich vermeiden. Es ist also, Sie sprechen immer von einer Abwägung, einer sehr ausführlichen Abwägung, auch am Einsatztag. Und wegen Ordnungswidrigkeiten zu solchen Situationen wollte man es eben nicht kommen lassen.
Ich meine, das bringt uns ja zu der entscheidenden Frage, was soll die Polizei denn eigentlich tun? Also, wie stellen sich das vor allem auch die Politiker vor, wie die Polizei da agieren soll? Ich meine, wie sollen Beamten und vor allem die wenigen Beamten dann bei 20.000 Menschen zum Beispiel die Maskenpflicht durchsetzen? Also da stellen sich ganz viele Fragen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels, der hat sich in der Hessenschau extra dazu geäußert.
Ich hätte erwartet, dass die Auflagen des Gerichts eingehalten werden, nämlich Maske tragen und sozusagen keine Aufzüge und die begrenzte Zahl der Demonstranten bei 6.000 auch umzusetzen. Es waren jetzt fast viermal so viele. Das muss nachbearbeitet werden. Es darf nicht sein, dass sozusagen die Entscheidungen des Gerichtes sozusagen nicht umgesetzt werden.
Noch schärfer argumentierte übrigens der parlamentarische Geschäftsführer der SPD im Hessischen Landtag, das ist Günther Rudolph. Und er schrieb in einer Mitteilung von einem absolut unverständlichem Zurückweichen des Staates.
Die Grünen haben wir auch noch. Bundestagsabgeordnete Irene Michalitsch, die forderte, ein Anwachsen auf 20.000 Teilnehmer im Vorfeld zu unterbinden.
So, und ich denke, damit liegen die Karten jetzt auch auf dem Tisch. Nach meiner Einschätzung geht es hier nicht darum, darüber zu reden, wie Demonstrationen am besten ablaufen sollen. Nach meiner Einschätzung geht es darum, dass Demonstrationen verboten werden sollen. Also Michalitsch fordert ja, Anwachsen verhindern. Was genau heißt das? Also wir hatten dort eine angemeldete und genehmigte Kundgebung und zwar mit 6.000 Menschen. 5.000 plus 1.000. Was ist denn eigentlich, wenn diese 6.000 erreicht sind? dann soll die Polizei Kassel dicht machen. Und wie, wann genau eigentlich?
Wenn die 6.000 Ersten nicht mehr reinlassen.
Ja, also dann, wenn die 6.000 auf dem Platz sind oder wenn 3.000 auf dem Platz sind und möglicherweise noch 3.000 im Stadtgebiet, die da vielleicht hinwollen. Mhm. Und was genau passiert denn dann? Oder sollen wir nicht vielleicht einfach Eintrittskarten verkaufen? Das ist doch eine schöne Idee, Frau Mihalic. Machen wir das doch eigentlich. Warum denn nicht? Nur wer ein Ticket hat, sich vorher bei der Demonstration angemeldet hat, am besten auch noch mit Personalausweisnummer.
Und Selbsttest.
Und Selbsttest. Also, wer ein Ticket hat, der darf da auf einmal seine demokratischen Grundrechte wahrnehmen. Also Frau Michalic, dann bekommt ja der Begriff gekaufte Demokratie eine ganz neue Bedeutung.
Mhm. Also in Kassel gab es jetzt diese bundesweite Großdemonstration. Benjamin hat im Parkhaus übrigens 40 Nummernschilder einfach mal kurz gecheckt. Davon waren, wenn ich richtig informiert bin, 2 aus Kassel, der Rest aus anderen Städten oder anderen Bundesländern.
Ja, das war übrigens ein Zeitpunkt, wo wir noch nicht wissen konnten, wie groß es wirklich wird. Und dann habe ich die Nummernschilder versteckt. Ja, habe ich die Nummernschilder gesehen. Dachte, okay, alles klar. Das wird heute viel.
Ja, ja, und ich meine, heißt das quasi ja, Menschen machen sich über mehrere Stunden quer durch Deutschland auf den Weg nach Kassel und dann wird es dann vor Ort heißen, Edgy Badge, kommst hier nicht rein.
Ja, und das ist doch der entscheidende Punkt. Was soll denn eigentlich die Beschränkung auf 6.000 Menschen? Demokratie ja, aber nur, wenn nicht zu viele kommen. Also 17.500 wollte man ja schon mal da haben. Das wurde dann verlegt von der Innenstadt in die Vorstadt. Und die Vorstadt ist ja so ein Thema, denn der Protest ist ja dazu da, gesehen zu werden. Und wenn sie den Protest dann in die Peripherie legen, dann hat das mit gesehen werden eben nicht mehr so viel zu tun. Da gibt es sogar Urteile vom Bundesverfassungsgericht, was das ebenso sieht, wie ich es gerade eingeschätzt habe. Aufzüge durch die Stadt wurden gleichzeitig verboten. Also Demokratie ja, nur wenn nicht mehr als 6.000 Menschen kommen. Ist das jetzt hier die Antwort?
Ne, und auch das mit den Ordnungswidrigkeiten, wir haben es ja gerade erwähnt. Also wenn die Maske nicht getragen wird, ist das eigentlich eine Ordnungswidrigkeit. Gibt aber natürlich auch medizinische Atteste. Wer soll die denn bei 20.000 Menschen da einzeln kontrollieren? Ist ja völlig utopisch. Das sind ja auch die Fragen, die wir vor allem dann den Polizeikritikern ganz gerne ja mal beantwortet bekommen hätten. Also ich meine, das führt uns ja jetzt auch generell mal zu einer ganz anderen Antwort. Wieso nicht einfach alles verbieten? Ne? Also Demonstrationen verbieten. Wäre ja politisch sicherlich auch nicht ganz ungewollt.
Ja, klingt doch praktisch. Da hat man jede Menge Ärger. Offensichtlich dann nicht. Also Demos verbieten, das könnten wir versuchen. Wir wissen ja, die britische Impfkampagne ist ein Riesenerfolg. Die britische Mutante B117 ist ebenfalls ein enormer Renner in Deutschland. Warum dann nicht auch das britische Polizeigesetz übernehmen?
Ja, denn die britische Innenminister Priti Patel, die bereitet gerade ein neues Polizeigesetz vor. Mehr als 300 Seiten dick ist es. Das nennt sich Police Crime Sentencing and Count Bill. Ist schon ja in der Lesung im Unterhaus. Und ja gut, neben etlichen anderen Regelungen geht es da eben auch um Demonstrationen. Die sollen aufgelöst werden können, auch wenn sie gewaltfrei sind. Und laut FAZ gibt es auch ein paar Gründe für so eine Auflösung. Achtung, wenn absichtlich und rücksichtslos öffentlich Ärger entsteht, völlige Definitionssache, oder schwere Belästigung beziehungsweise schwere Unannehmlichkeiten.
Oh. Na, das passt doch zu unseren Querdenkern und Regierungskritikern. Also die sorgen auf jeden Fall für öffentlichen Ärger und auf jeden Fall machen sie das auch absichtlich.
Ja, wie unangenehm.
Wir könnten also den Entwurf des britischen Polizeigesetzes auch in Deutschland übernehmen und dann auf unsere Querdenker anwenden.
Ja, ich weiß nicht, weil die Querdenkendemonstrationen werden ja sowieso verboten. Ob das britische Gesetz da jetzt vonnöten ist, weiß ich nicht.
Deswegen schauen wir gleich in ein anderes Land. Ich möchte noch eine Ergänzung dazu machen. Es ist übrigens kein Gesetz konkret gegen Corona-kritische Demonstrationen. Eigentlich kommt es aus einer anderen Richtung. Da geht es nämlich eigentlich um Extinction Rebellion. Ah. Also um extreme Klimaaktivisten. Und daher kommt es eigentlich. Aber kann man natürlich praktischerweise jetzt auch auf regierungskritische Proteste anwenden, wenn es denn
absolut
kommt.
Absolut. Wir können mal weiter in den Westen schauen, nach Frankreich. Staatspräsident Emmanuel Macron hat dem nämlich auch ordentlich was auf der Pfanne diesbezüglich. Das könnte uns das, was er vorhat, eventuell vor Bildern bewahren, wie diesen, die der Spiegel im August 2019 gezeigt hat.
Oder auch diesen Bildern, die Martin Lejeune am Samstag in Kassel gemacht hat.
Ja, solche Bilder von Polizeimaßnahmen, die gibt's, weil eben gefilmt werden darf.
Klar. In Frankreich wird aber bereits ja seit Monaten ein Gesetz diskutiert, was das Filmen und Veröffentlichen von Polizeieinsätzen deutlich erschweren soll. Im Zusammenhang mit diesen Diskussionen, da kam es wohl in England und auch in Frankreich zu heftigen Ausschreitungen.
Vielleicht noch ein wichtiges Wort zum Thema Kennzeichnung von Polizisten auf Demonstrationen oder vielleicht auch Anonymität für Straftäter in Uniform. Also natürlich sind nicht alle Polizisten Straftäter, aber auch die können Straftaten in Uniform begehen. Und dann wäre es doch mal wichtig, dass man eigentlich weiß, wer das eigentlich ist. Mhm. Und Thema Kennzeichnungspflicht, das wird seit Jahren, vielleicht sogar schon seit Jahrzehnten diskutiert und jeder macht es anders. Gehen Sie mal auf eine Demonstration, da laufen dann die Berliner fleißig durchnummeriert, dann kommen die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten der Bundespolizei. Das sind die, die zum Beispiel diese schwarzen Sturmhauben mit Polizei drauf haben. Da steht BFE auf dem Ärmel, ansonsten steht da gar nichts. Und Sie wissen nicht, wer Ihnen gegenübersteht und Sie können ihn auch nicht finden. Nur zugweise können Sie es dann möglicherweise zuordnen, wenn Sie wissen, wer da wo war. Dann nehmen Sie mal die Thüringer, die haben wir hier nämlich im Video auch gesehen. Die haben unter anderem diese Fahrradproblematik gelöst, sehr handfest.
Und lass uns da übrigens jetzt gleich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, weil das sind ja auch Bilder, die immer wieder durch die Medien gegangen sind und von beiden Seiten Kritik ausgelöst haben, allerdings mehr von den seitens der Polizeikritiker. Eine Kette von 15 bis 20 jungen Menschen, die sich mit Fahrrädern, quergestellten Fahrrädern, in den Weg des Protestzugs gestellt haben. Und die Polizei wird in dem Fall dann tätig und schmeißt die Fahrräder zur Seite, manchmal rabiat, manchmal weniger rabiat. Und ich weiß nicht, also ich habe das auf Twitter verfolgt und ich hatte direkt zwei Meinungen. Als erstes, was mir sofort in den Kopf kommt, ist, ich finde das extrem, also Gewalt gefällt mir grundsätzlich nicht und das sieht schon sehr rabiat von der Polizei aus. Als zweites habe ich mir aber gedacht, was ist, wenn auf diese 15 bis 20 Leute mit voller Wucht ein Protestzug knallt? Dann ist im Zweifelsfall die Polizei schuld, weil die nicht getrennt hat. Ich würde versuchen, als Polizist so schnell wie möglich, wie irgend möglich, die Fahrräder aus dem Weg zu räumen. Und wenn da eben noch ein Demonstrant dranhängt, Pech in dem Fall. Aber es ist einfach eine Gefahr in dem Fall, vermeiden und zur Seite räumen. Weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe es so.
Ich habe da viele Gedanken zu. Also zunächst einmal, ja. Was ich mich gefragt habe ist, also mit welcher moralischen Überlegenheit glauben diese Fahrradfahrer jetzt eigentlich zu 15 einen Protestzug von mehreren tausend aufzuhalten? Was versprechen sie sich eigentlich davon? Was erwarten sie denn, dass der Protestzug dann vor ihnen hält und dann abwartet? Naja, das glaube ich ist nicht zu erwarten.
Nein.
Außerdem, ihr seid doch 15 bis 20 und das sind doch Tausende. Ist es dann legitim, die daran zu hindern, da durchzulaufen? Ich kann mich noch erinnern, das war die erste Demonstration, Kundgebung, auf der ich gewesen bin. Das war ich so ungefähr 17 Jahre alt und wir haben versucht, Rechtsradikale daran zu hindern, über die Oranienburger Straße in Berlin-Mitte zu gehen. Mhm. Da ist die jüdische Synagoge und da wollten sie vorbei. 38 war sie angezündet worden, oder 33, Entschuldigung. Und das wollten wir verhindern. Das heißt, ich saß zusammen mit Wolfgang Thierse und mit Rabbinern auf der Straße. Dann kam im Dezember der Wasserwerfer der Polizei und hat auf uns geschossen. Mhm. Das macht die Polizei übrigens heute nicht mehr. Mhm. Die haben eine ganz andere Abwägung. Die Abwägung lautet nämlich, wenn da eine relevante Gegenkundgebung ist und die blockiert den Weg, dann wägen wir ab. Räumen wir die jetzt oder muss der Demonstrationszug einen anderen Weg gehen?
Mhm. Aber es geht
größer. Genau, richtig. Was ist größer oder ist es wirklich groß?
Ja.
Also es muss gar nicht groß, es muss nur groß sein. Aber 15 Fahrradfahrer ist nicht groß. Und dafür musst du keinen Demonstrationszug stoppen. In diesem Fall war es ja kein angemeldeter Demonstrationszug, wobei wir es nicht wissen, vielleicht wurde eine Spontan-Demo angemeldet. Kurz gesagt, es war natürlich nicht erlaubt. Aber es war trotzdem da. Es sind die Realitäten. Mhm. Und in diesen Realitäten hat die Polizei so gehandelt. Und was ich noch erwähnen wollte, die Polizei muss das ja machen, denn ansonsten machen es die Leute möglicherweise selber. Mhm. Und das war jetzt ein Video. Es gab mindestens zwei Zusammenstöße zwischen dem Zug und Fahrradfahrern. Mhm. Und auf dem anderen ist halt zu sehen, wie es dann auch zu körperlichen Auseinandersetzungen geht. Also der Anführer der Geschichte, Michael Scheele von Querdenken Dortmund, der hat dann eben auch gegen Fahrrad getreten und die sind da durchgegangen. Auch das ist natürlich eine Form von Gewalt. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, das war alles Friede, Freude, Eierkuchen in Kassel, das war es nicht. Es gab nicht nur den Angriff auf Boris Reitschuster, es gab auch einen Faustschlag ins Gesicht eines Fotografen. Es gab wohl auch weitere Angriffe auf Journalisten, die ich aber nicht gesehen habe. Und auch das gewaltsame Durchbrechen von 10 Fahrradfahrern, anstatt zu reden, ist auch nicht gewaltfrei. Das müssen wir einfach mal so sagen. Und in einer perfekten Welt wäre das anders gelaufen. Und da hätte man sich doch hingestellt und gesagt, so Leute, guck mal, wir sind hier 2000. Könnt ihr das nicht, lasst es doch einfach. Da kommen wir doch nicht weiter mit.
Ist schwierig, wenn man jetzt im Nacken Leute hat, die nachkommen.
Dann guckt ihr auch die Videos an, das ist doch nicht so.
Ja,
die Demonstration kommt doch mit 2000 Menschen, aber vorne ist es dünn.
Ja.
Und da kannst du auch mal kurz stehen bleiben und fragen, Leute, es funktioniert nicht. Wir werden hier durchgehen, bitte geht zur Seite. Mhm. Und dann gibst du auch der Polizei die Chance, nach vorne zu gehen und es dann halt zu klären. Ja. Auf der anderen Seite wollte die Polizei den ganzen Demonstrationszug ja mehrfach stoppen. Wenn man jetzt also nicht durch die Barriere durchgegangen wäre, dann hätte die Polizei da gestanden und man hätte durch die durchgehen müssen, was schwieriger ist. Also, ihr versteht wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte. Das ist einfach scheiße. Gewalt ist scheiße. Und wenn wir es schaffen, zu reden, dann kommen wir doch weiter. Und das ist doch genau das, was die Demonstranten immer sagen. Wir wollen doch miteinander reden. Also vielleicht hätte es ja auch anders, wäre es auch anders möglich gewesen. Ich hätte mir gewünscht, dass die Polizei ein Deeskalationsteam da hat. Das braucht auch keine Schulterpolster. Das braucht definitiv keine Helme. Und die klären das bitte vorab.
Ja.
So, und so ist es dann nämlich ein, und da kommen wir mal zum Thema Polizeiversagen. Ob die jetzt da die doppelte oder dreifache Menge von Polizisten hätten haben müssen, ist jetzt mal anheimgestellt.
Sie auch gar nicht so viele da haben wegen gewissen Szenen. Auch sowas taucht im Netz immer wieder auf. Lass ich jetzt aber mal anheimgestellt.
Das taucht auf jeden Fall immer auf. Aber wenn du es ja gar nicht schaffst, bei dem einzigen Aufzug, der gerade durch die Stadt geht, vorne wegzulaufen und dafür zu sorgen, dass der auch weiter laufen kann, also dann hast du definitiv versagt. Ja. Die Fahrradfahrer schaffen es ja auch mit ihren Fahrrädern. Warum schafft es denn die Polizei nicht mit Autos?
Weil sie keine Fahrräder hat.
Mit Hubschraubern. Also das ist ein Polizeiversagen, dass sie es eben nicht geschafft haben, Demonstranten und Gegendemonstranten zu trennen.
Ja.
Und das ist natürlich schlecht. Und dann entstehen solche Bilder und die sind für keine Seite gut.
Und wenn wir jetzt von Polizei, von Politik und den Demonstrationen gesprochen haben, bringt uns das ja auch zu der Frage, klar, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Ist eine Frage, die wir übrigens auch auf Telegram gestellt haben. Benjamin zückt das Handy in unserer Gruppe Basta Berlin. Und ja, da ging die Frage an Sie.
Absolut richtig. Ich habe am Montag gefragt, ein spannendes Wochenende liegt hinter uns und wir hoffen, unsere Demo-Berichterstattung hat euch gefallen. Unsere Umfrage heute. Welche Protestform ist die richtige? Mehrfachnennungen sind möglich. A. Nur genehmigte Demos und Kundgebungen. Alle Auflagen einhalten. Nur genehmigt mit Maskenpflicht. Entschuldigung. Nur genehmigte. Maskenpflicht aber ignorieren. Wilde Aufzüge ohne Genehmigung wie Kassel-Innenstadt. Weg durch die Instanzen wie Gerichte, Parlamente und Parteien, Überzeugungsarbeit bei Bekannten und Familie. Keine dieser Proteste ist zielführend. Und das werfen wir jetzt hier mal an die Wand.
Mhm.
Dann können Sie sich das auch nochmal durchlesen. Die interessante Antwort war, dass die Minderheit der Menschen genehmigte Veranstaltungen wollen.
Ah ja.
Mhm. Genau, das sind jeweils 17% bei 2700 Stimmen. Und wilde Aufzüge ohne Genehmigung wie Kassel-Innenstadt ist auf jeden Fall der Gewinner mit 70%.
Oh, aha.
Ja.
Was ist mit Bekannten und Freunde?
52%.
Habe ich nämlich auch getippt.
Ja. Ausgezeichnet. Ja.
Machen Sie ruhig gerne weiter. Also die Umfrage ist ja noch weiter verfügbar.
Also das ist natürlich genau die Geschichte. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und was entscheidet die Politik? Und wie reagiert man jetzt auch auf Dresden und auf Kassel? Mhm. Ich habe mit dem Kollegen von der Polizei Kassel ja gesprochen. Der wollte mir auch einen Ton geben, und zwar zu der Polizistin mit Herz oder Herzenpolizistin.
Oh, ja.
Ich kann Ihnen sagen, er hat mir keinen Ton gegeben. Erst wollte er, dann wollte er nicht mehr. Sie ist jedenfalls nicht suspendiert. Das geisterte auch.
Also das hat er dementiert?
Sie ist nicht suspendiert, es wird da weitere Untersuchungen geben. Ja, ich war ein bisschen verärgert. Denn er sagte, wir sagen nicht, wie viele Polizisten eingesetzt waren. Wir sagen auch nicht, wie viel von vornherein geplant waren. Das sagen wir alles nicht.
Gang und gäbe.
Hä? Immer. Du weißt immer, meistens weißt du schon vorher, wie viele kommen, aus welchen Bundesländern. Auf jeden Fall weißt du es nachher. Und die wollen gar nichts sagen. Dann will er mir keinen Ton zur Herzchenpolizistin geben. Und da habe ich irgendwann gesagt, gut, Herr Menz, ich rufe dann wieder durch, wenn der Polizeipräsident von Kassel abgesetzt wurde. Nicht ganz professionell, aber ich war ein bisschen pissig. Der Leipziger wurde ja abgesetzt.
Offensichtlich. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Ja, das ist aber auch ein Ding, was ich zu Hause dann auf Twitter verfolgt habe. Die Polizistin, die eben das Herz zu der Demonstrantin gezeigt hat, was anscheinend wirklich plausibel ist, wenn die Polizei das selbst auch kommentiert. Es bleibt abzuwarten. Also es sieht nach einer friedlichen Szene aus und ich bleibe dabei, solche friedlichen Szenen sind mir deutlich lieber als durchbrochene Ketten, egal ob Fahrrad oder Polizei.
Das muss man sehen. Also es gibt ja das Neutralität. Qualitätsgebot. Und ob sie dagegen verstoßen hat, muss man dann eben prüfen.
Ja, ist richtig.
Aber die Frage ist halt, wie es da jetzt weitergeht. Und ich glaube, unsere Position ist eigentlich klar. Wenn 80.000 Menschen demonstrieren möchten, dann müssen sie dafür einen Raum bekommen und sie müssen das auch dürfen.
So. Ja.
Ich denke, das ist jetzt mal so auf den Punkt gebracht.
Mit den Protesten auf der Straße, da ist das ja so eine Sache. Gehen wir mal davon aus, dass wegen diesen staatlich verordneten Kontaktbeschränkungen über Ostern, da wissen wir noch nicht, die Ruhepause ist ja eigentlich vom Tisch von Frau Merkel wieder genommen worden, aber wir wissen nicht, ob wir da eigentlich.
Da gibt es noch so ein komisches Wort, wie heißt denn das nochmal?
Ich hab's
jetzt wieder vergessen, ich habe schon tausendmal gegoogelt heute, weil ich immer wissen will, was es eigentlich bedeutet.
Also,
ich suche es mal.
Ja, definitiv wissen wir ja jetzt nicht, ob mit der Ruhepause Pause trotzdem dann vom Tisch ist, dass sich Leute auch nicht treffen dürfen. Das hat nämlich nicht nur Querdenken und Corona-Maßnahmenkritiker beschäftigt. Die wollten nämlich ganz gerne am Osterwochenende auf die Straße, sondern natürlich auch die Friedensaktivisten und Gewerkschaften zum Ostermarsch. Ist das jetzt eigentlich vom Tisch? Wir wissen es nicht. Es könnte also sein, dass eventuell keine Demonstrationen zugelassen werden.
Ja, ich glaube, Ansammlungsverbot ist das Wort. Also ich suche die ganze Zeit nach Definition dafür, aber bislang habe ich noch keine gefunden. Es ist echt ganz schön schwierig. Also, aber es soll ja am 3. April beispielsweise demonstriert werden in Stuttgart. Das ist dann Querdenken 711. Die wollen es dann wieder wissen und mal gucken, was da dann passiert.
Ja, und eben auch Ostermarsch. Eingeschränktes Demonstrationsrecht, eingeschränktes Versammlungsrecht, verordnete Ruhe, eventuell jetzt ja doch vom Tisch, würde wieder häusliche Isolation bedeuten. Das alles sind ja Maßnahmen, die vor ja einem Jahr eigentlich noch gar nicht so denkbar waren. Also gut, nicht bei allen denkbar. Das hat halt als Verschwörungstheorie gegolten. Und diejenigen, die das behauptet haben, die wurden halt entweder ausgelacht oder diffamiert. Vor allem die, die behauptet haben, der Lockdown werde ein Dauerzustand.
Ja, und für alle, die damals gelacht haben, heute aber sich so gar nicht mehr erinnern wollen, für die haben wir nochmal etwas gemacht. Wir übernehmen das mit dem Erinnern gerne. Viel Spaß und Film ab.
Hallo? Hallo? Hier ist das Jahr 2020. Ich rufe das Jahr 2021. Hallo?
Ja, hallo? Ja, hier ist 2021. Ach, der Kollege, schön, dass Sie mal durchklingeln. Ich muss leider sagen, mir passt gerade überhaupt nicht. Ich befinde mich gerade in der staatlich verordneten Ruhepause.
Ja, aber ich bin ja nicht irgendwer. Ich bin das Corona-Jahr 2020.
Glaub mir, Kollege, das ist jetzt wirklich kein Alleinstellungsmerkmal mehr, Corona-Jahr.
Ist denn die Pandemie nicht vorbei, so wie uns das Politik und Medien die ganze Zeit angekündigt haben? Gibt es da etwa eine zweite Welle?
Ach so, ja, nee, die Pandemie ist vorbei. Laut Markus Söder haben wir jetzt aber eine ganz neue Pandemie. Andere nennen es auch die dritte Welle.
Dritte Welle. Ja, dritte Welle. Verstehe, verstehe. Dann hatten wir also doch recht, ja?
Womit jetzt recht, Herr Kollege? Jetzt kommen Sie mir mal nicht mit solchen Verschwörungstheorien.
Nein, Verschwörungstheorien, damit habe ich überhaupt nichts am Hut. Aber wissen Sie, hier 2020, da gibt es nämlich so ein paar Leute, wissen Sie, die haben da so die haben da so Ideen, was da vielleicht noch so auf uns zukommen könnte. Das meiste ist dann natürlich völlig absurd und völlig hanebüchen, aber von Medien und Politik wird das ja auch völlig direkt und zu Recht zerpflückt. Aber vielleicht können Sie mir bei dem ein oder anderen Punkt ja weiterhelfen.
Na, ja, dann mal los, ne? Also ich bin mir ganz sicher, ich kann da alles entkräften. Diese Schwurbler und Aluhutträger, ach, die sind wirklich schlimm. Wir haben da auch noch immer einige rumlaufen. Ich habe das Gefühl, die werden sogar immer mehr.
Okay, dann fange ich jetzt mal an. Sie haben ja bestimmt schon den Impfstoff. Viele hier sagen, dass es da eventuell eine Zwangsimpfung geben könnte. Stimmt das denn?
Naja, so ein bisschen Impfstoff haben wir schon. Aber eine Zwangsimpfung gibt's natürlich nicht. Also noch nicht. Keine staatliche Impfpflicht in dem Sinne. Wobei manche Ministerpräsidenten, wie zum Beispiel Michael Kretschmer, das gar nicht mehr ausschließen. Aber es soll einen Impfpass geben. Und mit dem kann man dann bald wieder ein ganz normales Leben führen.
Und ohne Impfpass kann man das jetzt nicht? Oder ohne Impfung?
Na, man muss sich dann halt testen lassen. Und zwar im Grunde genommen ständig und immer. So, testen soll eigentlich so sein wie Zähneputzen. Bei Reisen ist das ohne Impfung dann wahrscheinlich mit einer Quarantäne verbunden. Aber Impfzwang, so kann man das jetzt nicht nennen. Also nicht direkt, nein.
Verstehe, ja. Sagen Sie, profitiert eigentlich die Elite von Corona? Das ist hier noch so eine krude Theorie.
Was ist denn das jetzt für eine Frage? Nein, natürlich nicht. Also, außer Sie meinen jetzt mit der Elite die Politikelite. Also der eine oder andere Politiker, der hat mit Geschäft mit Schutzausrüstung schon einen ganz guten Schnitt gemacht. Ja, okay. Und die Finanzelite, wenn Sie die jetzt meinten. Also der DAX, der Deutsche Aktienindex, da wo Sie gerade feststecken, irgendwo 2020, da müsste der ja vielleicht so bei 10.000 Punkten sein. Aktuell habe ich ihn bei etwa 14.500. Ja, und die Wirtschaftselite, ja, die profitiert halt auch. Zumindest einige Großkonzerne. Ich denke da an VW, die haben doch wirklich einen 10-Milliarden-Gewinn gemacht in 2020, obwohl sie die Leute auf Staatsnacken in die Kurzarbeit geschickt haben. Ja, die Pharmabranche auch Umsatzwachstum, wenn Sie so fragen. Und Logistik, Supermarktkonzerne, Netflix, Amazon, ja.
Ja, verstehe. Das bringt mich jetzt zum sogenannten Great Reset. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Den gibt's jetzt aber nicht, oder?
Nein. Okay, also das Weltwirtschaftsforum, das stand in diesem Jahr schon unter dem Titel The Great Reset.
Wie bitte?
Ja, und Ursula von der Leyen, die hat auch gesagt, dass Corona jetzt ja die Chance ist für einen Great Reset. Aber damit meinte sie ja eigentlich nur einen Neuanfang. Und die Wirtschaft soll jetzt durch diesen Neuanfang Great Reset ja nur noch sozialer und noch grüner werden.
Ja, verstehe. Ach so, ja. Aber bleiben wir doch mal in Deutschland. Jens Spahn, unser Bundesgesundheitsminister, der hat ja gesagt, die Friseure werden nicht noch mal schließen. Auch der Einzelhandel, der bleibt natürlich geöffnet. Jetzt gibt's hier aber einige Schwurbler, die zweifeln daran.
Nun also, die Friseure mussten im langen Lockdown im Winter dann natürlich schon einige Monate dicht machen.
Langer Lockdown? Einige Monate?
Ja, aber keine Sorge. Die Supermärkte, die bleiben ja die ganze Zeit geöffnet. Also ihr hättet gar nicht so viel Klopapier besorgen müssen. Alles kein Problem. Wobei jetzt über Ostern, da wird es ja dann auch für die Supermärkte ein bisschen anders sein. Da machen wir die ja auch dann nochmal zu...
Verstehe, ja. Mit den Masken, ob die verschwinden, das frage ich dann jetzt wahrscheinlich gar nicht erst, oder?
Doch, doch, gerne. Also die Masken verschwinden, ist doch klar. Also zumindest Ihre Masken, diese Stoffmasken, die Sie da alle so fleißig genäht haben. Wir haben jetzt alle diese FFP2-Masken, also bei der Arbeit, beim Einkaufen, im Nahverkehr, in der Fußgängerzone.
Ja, und wahrscheinlich dann auch noch beim Joggen.
Ja.
Aber das ist ja alles ganz schrecklich. Also, hätte man uns das damals alles gesagt, das hätten wir doch alles überhaupt gar nicht mitgemacht, wir alle.
Na genau, deswegen hat man es euch ja auch nicht gesagt.
Aber dann hatten die Aluhüte ja recht. Und die wurden diffamiert und lächerlich gemacht.
Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien, die sind völliger Quatsch. Wie zum Beispiel die Abschaffung des Bargelds, Enteignung oder dass Merkel noch mal 4 Jahre als Bundeskanzlerin macht.
Tja, was lernen wir daraus? Ich fürchte, viele Menschen lernen nicht allzu viel. Das ist natürlich schade, aber eins sei doch schon mal festgestellt. Nur weil eine Meinung nicht die mediale Massenmeinung ist oder politischer Konsens, heißt das ja nicht gleich, dass es eine Verschwörungstheorie ist.
Ja, richtig. Wir haben uns das Wort sowieso schon lange abgewöhnt. Denn in erster Linie sind das ja alles, steht hier ausgezeichnet, Benjamin, ja alles Theorien, die man erstmal überprüfen sollte. Übrigens haben wir in dem Sketch jetzt noch von diesem Ruhetag oder Ruhepause gesprochen. Dann hat uns die Realität eingeholt. Als wir das gedreht haben, galt das noch jetzt nicht mehr.
Ja, die Kanzlerin hat sich aufrichtig entschuldigt. Ey, ist kein Problem, Kanzlerin. Wir verzeihen dir das. Ob wir dir verzeihen, alles andere wissen wir nicht.
Wenn wir jetzt gerade dabei sind, dass man eben solche Sachen auch überprüfen muss. Erstmal ist ja in der jetzigen Situation, und das haben wir, glaube ich, in der aktuellen Situation gelernt, alles denkbar. Also eigentlich so nahezu alles, was sich in sehr kurzer Zeit einfach verändern kann. Und die meisten Theorien, die muss man dann einfach sich mal genauer anschauen. Die muss man überprüfen, auch darauf, was passieren könnte oder was müsste passieren, damit eine Situation eintrifft. Und das dann so kommt, wie es kommt.
Und das haben wir auch mit einer Liste gemacht, die wir jetzt schon seit einem halben Jahr in verschiedenen Situationen und Versionen immer wieder vorgelegt bekommen. Sie geistert durch die sozialen Medien. Es ist ein Dokument, das in mehreren Punkten beschreiben soll, wie aktuell ein Systemwechsel in Deutschland stattfinden soll.
Wir blenden die Liste an dieser Stelle auch mal ein. Die soll aus Kanada stammen, ungefähr Frühling letzten Jahres soll sie dort verfasst sein oder es soll dort an die Öffentlichkeit gekommen sein. Jemand hat das dann quasi notiert in dieser Liste. Da sind mehrere Theorien. Das Trickreiche an dieser Liste ist, dass da vermengt werden einerseits Sachen, die sehr leicht eintreffen können, also deren, ich sage jetzt mal, Vorhersehbarkeit doch recht auf der Hand lag. mit recht unwahrscheinlichen Theorien. Und so entsteht halt dann der Eindruck, dass das alles wahr ist und noch eintreffen könnte. Und da wir das Dokument eben auch mehrfach eingesendet bekommen haben, wollen wir da jetzt nochmal genauer drauf
schauen. Genau, es liest sich auf jeden Fall wie eine sehr spannende und düstere Prophezeiung. Und das ist ja schon mal auf jeden Fall richtig interessant. Die Liste beginnt erstmal mit Punkt 1, Einführung des zweiten Lockdowns. Ja, der kam dann auch. Allerdings, wenn man jetzt mal genau zugehört hat, der Politik oder auch Professor Dr. Christian Drosten, dann war das auch absehbar. Also es wurde grundsätzlich mit einer zweiten Welle gerechnet. Dementsprechend hätte man auch damit rechnen können, dass ein zweiter Lockdown kommt.
Ja. Punkt 2, Errichtung von Isolationszentren in allen Ländern und Kommunen. Also tatsächlich, wir wissen von einigen Isolationszentren, bewirtschaftet wurde auf jeden Fall das in Eisenhüttenstadt, wo dann eben positiv Getestete, die sich eben der Quarantäne verweigert haben, inhaftiert, hätte ich jetzt fast gesagt, wurden bei Eisenhüttenstadt. Da waren es jetzt allerdings entgegen vieler Meinungen und Meldungen seit Juni 2020 nur 20 Personen, die dort waren. Es gab noch sogenannte Quarantänezentren. Das sind häufig umfunktionierte Hotels gewesen, wo zum Beispiel auch Obdachlose dann einquartiert wurden, die Corona-positiv getestet wurden. Also so ganz martialisch, wie das in dem Text ist, war es dann doch nicht.
Ich möchte da gerne was ergänzen, weil mich das ärgert, dass Menschen mit einer Reichweite von vielen 10.000, vielleicht auch 100.000 dann sagen, in Eisenhüttenstadt sind jetzt gerade 20 Leute eingesperrt. Deutsche Bürger hieß es damals nämlich. Ja. Deutsche Bürger sind jetzt dort eingesperrt. Deutsche, lasst euch das nicht gefallen. So in etwa. Es war aber einfach falsch. Es war einfach falsch. 20 insgesamt innerhalb von ungefähr 8 Monaten und nicht 20 jetzt zur Situation. Und das wird dann einfach mal so rausgehauen. Und viele glauben das dann und prüfen das nicht nach. Ich habe es nachgeprüft, weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Und deswegen Plausibilitätsprüfung ist so das Erste, was ich eigentlich mache.
Ja.
Und dann gucke ich nach und dann kommt es dann öfters anders, als man vorher dachte. Schauen wir mal auf Punkt 3. Tägliche Covid-19-Neuinfektionszahlen steigen so rapide, dass die Ämter an die Grenzen ihrer Testkapazitäten kommen. Das ist so nicht eingetroffen, denn es müsste ja heißen, an die Grenze ihrer Nachverfolgungskapazitäten. Und ist jetzt auch nicht ganz unvorhersehbar gewesen bei unseren Gesundheitsämtern. Aber die Liste liegt richtig, wenn man es so interpretiert.
Ja. Punkt 4 ist auch nur teilweise richtig. Der lautet vollständiger und endgültiger Lockdown mit strengeren Einschränkungen als noch im ersten Lockdown. Also tatsächlich sind die Regeln aus dem Osterlockdown des vergangenen Jahres eigentlich jetzt auch übernommen worden für dieses Ostern, weil ja zum Beispiel dieser Ruhetag wieder rausgefallen ist. Ansonsten haben wir jetzt auch keinen dritten Lockdown, wir haben ja immer noch den zweiten, der wurde halt nur ewig verlängert, mal aufgeweicht, dann mal wieder hü und mal hot.
Ja, und natürlich können wir jetzt debattieren, ob die Regeln jetzt strenger sind als da und in Einzelfällen ist es das natürlich auch. Beispielsweise die Ausweitung der Maskenpflicht oder Stehenbleibverbot und so weiter und so fort. In anderen Punkten ist es eben nicht so. Also Demonstrationen waren ja, Versammlungen waren ja komplett untersagt. Also nicht mal mit 10 Leuten demonstrieren, aber mit 11 Leuten durfte man nicht. Kommen wir zu Punkt 5. Reformierung des Arbeitslosengeldes sowie des Hartz-IV-Programms hin zu einem Programm für universelles Grundeinkommen und zwar im ersten Quartal 2021. Das bedeutet, wir hätten jetzt noch wenige Tage Zeit. Wird also nicht passieren. Vor der Bundestagswahl sind solche großen Entscheidungen auch nicht mehr zu erwarten, höchstens als Wahlversprechen in irgendwelchen Programmen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen kann dann möglicherweise ja kommen, so wie es auch von politischen Parteien schon angekündigt wird. Aber aus meiner Sicht hat das eher was mit einem Punkt, der später kommt, zu tun und den werden wir dann vom Tisch wischen mögen.
Ja. Punkt 6 haben wir noch, Mutation des Covid-19-Virus zu einem gefährlicheren Virus mit dem Namen Covid-21. Und zwar bis Februar 21, knapp vorbei. Nein, also SARS-CoV-2 mutiert übrigens das nur am Rande dauernd, dieses Virus. Übrigens auch zu weniger ansteckenden Mutationen, die natürlich jetzt von Politik und Medien nicht so in den Fokus gezogen werden. Warum sollten sie auch?
Tausende Mutationen.
Absolut. Darüber berichtet eben keiner. Und gut, der Name wurde bislang allerdings noch nicht geändert.
Das wäre auch blöd, dann hätte die Liste ja recht gehabt. So heißt es einfach B1179. Pandemie neu. So, wir gehen jetzt nicht alle Punkte durch, aber wir nehmen noch was vor. Punkt 7. Tägliche Neuinfektionen überwältigen die Kliniken und Krankenhäuser bis zum zweiten Quartal 21. Auch wenn es in den Medien manchmal anders klingt, das ist nicht passiert.
Nein. Und ab jetzt geht es in dieser Liste eigentlich um Dinge, die für uns auch noch in der Zukunft liegen. Beispielsweise die Einführung des dritten Lockdowns im zweiten Quartal 2021. Also gut, da müssten wir eben erstmal aus diesem Dauer-Lockdown jetzt gerade überhaupt erstmal raus. Das Dokument verzeichnete aber noch so Sachen wie Reisen zwischen Städten und Bundesländern werden verboten, innerdeutsch. Wäre flächendeckend wahrscheinlich kaum zu kontrollieren. Nicht unmöglich, aber eher unwahrscheinlich.
Und jetzt geht es so in einen Bereich, wo es aus unserer Sicht eher unwahrscheinlich ist, dass es zutrifft. Natürlich jetzt nicht vollends ab vom Schuss. Denn darauf freue ich mich schon seit langem. Zusammenbruch der Lieferketten. Hm. Endlich haben meine 12 Kilo Nudeln was gebracht, wenn es denn so käme. Knappheit Waren in Geschäften. Also wir wissen ja, dass Großunternehmen und vor allem auch Supermärkte nach wie vor quasi geschützt sind von der Politik.
Hat sich jetzt auch wieder gezeigt mit dem Rückzug von Merkel, was den Ruhetag angeht. Als erstes haben ihr gedankt Supermärkte und Autoindustrie.
Ja, siehste. Ja, also deswegen müssen wir mal abwarten, sehe ich jetzt erstmal nicht, dass die Lieferketten... Ich dachte es. Also ich habe es für möglich gehalten, dass die Lieferketten ausfallen, dadurch, dass beispielsweise bei Zulieferbetrieben oder auch in der Ernte sehr viele Menschen positiv getestet werden oder in Quarantäne müssen. Das war meine Vermutung in der ersten Welle. Sie ist aber nicht eingetroffen. Und dann haben wir auch noch die Bundeswehr. Inlineseinsätze der Bundeswehr. Und so wie es hier beschrieben ist, gehen wir davon aus, dass das jetzt auch nicht Realität wird. Jedenfalls ist es nicht Realität geworden. Kontrollen an Autobahnen beispielsweise.
Stimmt. Zumal der komplette Bundestag auch nicht komplett, aber in einer Mehrheit zustimmen müsste, wenn es um Bundeswehreinsätze im Inneren geht. Und da ja im Moment auch immer mehr selbst Abgeordnete der Regierungsfraktion, namentlich aus der CDU, auch immer mehr abweichen und sagen, wir wollen eigentlich öffnen, wir wollen mit diesem Kurs nichts mehr zu tun haben. Noch keine Mehrheit, lange nicht, aber immer mehr ist das, glaube ich, nicht.
Aber das ist doch das Geile an der Liste. Hm? Das ist doch das Geile, man kann es ja nicht ausschließen. Und ja. Hättest du denn gedacht, dass Bundeswehrsoldaten in Massen in deutschen Behörden sitzen und rumtelefonieren? Oder hättest du gedacht, dass sie bei allen Impfdiensten mit dabei sind und dass sie da sitzen, dass sie Kontrollen an Flughäfen machen und da Corona-Tests durchführen oder den Ablauf durchführen? Das hätte ich mir nie vorstellen können.
Ja, sie haben auch bei der Oderflut geholfen, jetzt haben wir eine Testflut.
Ja, richtig. Bei der Oderflut haben sie ein paar Tage Sandsäcke geschleppt. Ist ja richtig, ja. Aber dass ein so massiver Einsatz der Bundeswehr im Inneren stattfindet, hätte ich mir nie vorstellen können. Mhm. Denn da gab es früher auch linke Kräfte, die gesagt haben, das wollen wir nicht. Die Bundeswehr hat nichts mit dem Inneren zu tun und da wird sie auch rausgehalten. Und Das hat historische Gründe. Mhm. Und die wurden aufgeweicht. Hätte ich nicht mit gerechnet. Mhm. Von daher... ist, wer weiß, was kommt.
Und jetzt kommen wir noch zu einem Lieblingspunkt von dir.
Also, dann haben wir die Prophezeiung, dass den Bürgern angeboten wird, alle persönlichen Kredite als Teil eines globalen Programms aufzulösen. Persönliche Besitzansprüche würden dann an den Staat abgetreten. Es kommt zu einer Enteignung des Volkes, einhergehend mit einer verpflichteten Impfung.
Ja, was soll man dazu sagen? Also, ich meine, wer kann schon sagen, was die Zukunft bringt? Ich glaube, dass viele Sachen grundsätzlich erst einmal nicht ausgeschlossen werden können. Es gibt immer ein Worst-Case-Szenario. Aber uns persönlich bringt es doch nichts, wenn wir immer nur vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Weil erstmal, gut, Pessimismus ist, glaube ich, in diesen Zeiten leichter zu praktizieren als Optimismus. Auch das können wir, glaube ich, festhalten. Aber ständig in Angst zu leben, und das tun schon sehr viele in Deutschland, lassen Sie sich da bitte nicht mit reinziehen. Weil wenn man nur darauf aus ist, zu sagen, was könnte denn passieren? Ja, dann geht das auf die Psyche und das macht die nicht mehr lange mit.
Wir hatten ja den Great Reset heute schon mal in der Sendung. Mhm. Das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, wenn es um Great Reset geht. Ich glaube, das ist eigentlich das, was damit gemeint ist, auch beispielsweise unter YouTube-Kommentaren. Mhm. Dass wir also Menschen in eine Armut bringen durch Geschäftsaufgaben, durch Kurzarbeit, durch Arbeitslosigkeit. Mhm. Sie können dann die Hauskredite beispielsweise nicht mehr finanzieren. Dann kommt der Staat und sagt, ich übernehme den Kredit. Du darfst dann halt vielleicht auch noch in dem Haus wohnen. Aber letzten Endes ist die Theorie, glaube ich, dass man in eine Art Leibeigenschaft abdriftet. Mhm. Das, glaube ich, ist die Theorie dahinter. Und dann impft man sich natürlich und dann impft man sich auch jährlich und wer weiß, was dann da eingepflanzt wird. Ich glaube, so habe ich das richtig verstanden. Mhm. Wenn ich mich täusche, schreiben Sie uns gerne. Wir können das alles nicht beurteilen und abschließend beurteilen. Wie Marcel schon gesagt hat, ich muss eine Abwägung treffen. Ich möchte gerne noch was erzählen. Ich habe ein Telefonat geführt mit einer Psychotherapeutin. Mhm. Sie hatte einen interessanten Debattenbeitrag gebracht, deswegen habe ich sie kontaktiert. Wir haben gesprochen. Und sie sagte mir dann, kennen Sie sich mit Bitcoin aus? Ich so, geht so. Ich möchte gerne mein Haus verkaufen. Ich möchte nach Afrika gehen. Ich möchte mein Geld in Bitcoin tauschen. Ich möchte auswandern.
genau aus diesen Gründen.
Mhm.
Und ich habe dann mit ihr gesprochen. Ich meine, ich weiß ja auch nicht, was ich mit Bitcoin in Afrika anfange. So.
Aber der Auswanderungsgedanke ist ja vielen gekommen.
Der kommt sehr vielen. Habe ich gerade am Montag auch von dem Journalisten gehört, dass er auch gerne auswandern möchte. Ich habe dann gesagt, seien Sie doch auf alles vorbereitet. Aber rechnen Sie nicht nur mit dem Schlimmsten.
Ja.
Und wenn Sie mit dem Schlimmsten rechnen, überlegen Sie, wie das eintreffen kann und wie das ausgestaltet ist und bereiten Sie sich darauf vor. Also beispielsweise, mein ganzes Geld in Bitcoin würde ich niemals machen.
Hm.
Das ist nämlich das Gegenteil von einer Risikostreuung. Jeder, der irgendwie mal ernsthaft mit Geldanlagen zu tun hat, der würde sagen, okay, du glaubst also, Google, Apple, Facebook und Amazon übernehmen die Welt. Wieso hast du keine Aktien von denen? Ja? Kauf doch ein bisschen Gold, mach doch ein bisschen Silber, mach doch ein bisschen Bitcoin, kauf die Aktien der bösesten Unternehmen der Welt, aus deiner Sicht. Und dann bist du schon mal ein bisschen breiter aufgestellt. Das zum Beispiel ist auch ein Ansatz, dass man sagt, es kann alles Mögliche passieren, ich bereite mich auch alles Mögliche vor, aber ich muss mich nicht den ganzen Tag fertig machen, dass es definitiv eintreffen wird. Es ist doch keine Gewissheit. Keiner von uns hat doch die Gewissheit zu wissen, dass es so kommen wird. Also bereite ich mich auf alles vor und dann gucke ich mir Basta Berlin an und schmunze mir einen Keks. So.
Also ich muss sagen, mal aus dem Nähkästchen geplaudert, als ich gestern Abend mir dieses Dokument hier nochmal zu Rate gezogen habe. Und ich hatte das vor einem halben Jahr schon mal und hatte da auch schon mal mehreren Zuschauern zurückgeschrieben, auch zu einzelnen Punkten. Schaute mir das dann wieder an und ging dann diese Punkte durch. Und je mehr ich diese Liste entlang gegangen bin, desto vielleicht demotivierter oder vielleicht auch lethargischer wurde ich. Weil tatsächlich, es kann alles eintreffen. Und ich saß dann gestern Abend 7:30 im Büro, Krawatte offen und dachte mir, also entweder ich arbeite jetzt erst am Webtipp oder ich gehe nach Hause, weil das meine Stimmung gerade sehr runterzieht. Und dann, als ich dann aber zu Hause war und auch mit meiner Frau dann nochmal über die Liste gesprochen habe und über die völlig widersprüchliche Politik, widersinnig und nöcher, kann man nur zu dem Schluss kommen oder kamen wir dann zu Hause zu dem Schluss, man muss das aufzeigen, man muss es genau beobachten, man muss alles, was wir hier vorgelegt bekommen, prüfen, soweit wir das können, aber keine Angst machen lassen, auf die guten Sachen besinnen. Ob das möglicherweise ein Treffen mit einem Freund ist, das man trotzdem haben kann. Oder, keine Ahnung, ein Kumpel hat mich angerufen und hat gesagt, lass uns treffen, ich arbeite viel in der Öffentlichkeit, ich würde einen Schnelltest machen, würdest du auch einen machen? Meine ich, so einen Popeltest, um dich zu treffen? Ja, würde ich machen, solange ich kein Stäbchen ins Hirn kriege. So, man muss sich, glaube ich, wirklich da im Moment auf die guten Sachen besinnen. Und wie gesagt, wenn Sie solche Netzfundstücke haben, seien Sie kritisch. Schicken Sie uns die gerne auch mal weiter, aber nicht einfach teilen, ohne sicher zu sein, dass das auch der Realität entspricht. Weil das schafft im Endeffekt auch nochmal Angst bei anderen.
Und wenn wir die Welt retten müssen vor denen da oben, weil die da oben so böse sind, dann müssen wir das vielleicht trotzdem nicht 24 Stunden rund um die Uhr machen. Also einfach mal abends sagen, ich habe jetzt schon 4 Stunden lang gelesen, 4 Stunden recherchiert, 4 Stunden gekocht, aber jetzt ist auch mal Sense.
Hm.
Der Erdball wird sich weiterdrehen und wenn die da oben so böse sind, dann wird es mit dem Weltretten sowieso schwer. Meine Meinung.
Und wenn, dann schaffen wir es eh nur zusammen.
So ja, ist es.
Richtig. Hm. Und ich denke, jetzt können wir auch zum Web-Tipp kommen.
Machen wir.
Denn der fällt auch in die Kategorie positives Denken.
Genau, Marcel ist ein großer Freund von musikalischen Web-Tipps. Mhm. So auch diesmal. Aufmerksam wurden wir natürlich von Ihnen darauf gemacht.
Vielen Dank.
Es handelt sich um ein Projekt des Musikers Ove Schattauer, besser bekannt als C. Rebel Ume.
Ja, und der setzt sich seit vielen Jahren für Frieden ein, insbesondere für ein gutes Verhältnis zwischen Deutschland und Russland. Er ist eben der festen Überzeugung, man redet nicht schlecht über Nachbarn, man besucht die am besten und macht sich da selber ein Bild. Finde ich, ist eine gute Einstellung. Er ist auch einer der Veranstalter der Druschba-Friedensfahrten nach Russland. Klasse Geschichte, ja.
Und aus diesen vielen Reisen ist nun ein Video mit einem Song entstanden und das möchten wir jetzt gerne in einem kleinen Ausschnitt vorstellen. Ove Schattauer alias C. Rebel Ume mit dem Song Russland.
Warst du in Russland? Ich war in Russland. Ich meine nicht Moskau, St. Petersburg, in Russland. Ein jeder Weißreisen tötet die Vorteile. Fahr mal nach Russland, dann kennst du Russland. Bibel в России? Я бы в России. Не имею в виду Москву, St. Petersburg, в России. Всем известно путешествие, гибельной до Фритасидко. Въезжай в Россию, тогда узнаешь Россию. 201, sag mal друг, 201, sag mal брат. Mit Duschbar-Freundschaft im Gepäck geht's wieder an den Start. Und diesmal fliegen wir direkt nach Vladivostok. Добро пожаловать во Владивосток. Von dort aus geht es mit dem Auto Richtung Moskau. Ostasien, Sibirien, Baikal, Ural, kein Stau.
Ove Schattauer,
alias Cerebellum, die Stimme des Zorns. Vorgestern noch in Dresden, Deutschland. Gestern noch in Moskau und heute in Vladivostok.
Uwe Schattauer war das, alias Cerebellum mit dem Song Russland. Ist ein sehr langes Video mit sehr viel Impressionen. Schauen Sie sich das gerne mal an. Und wir schreddern heute.
Die Jungs von Basta Berlin trauen sich mal wieder was. Schon wieder Regierungsdokumente?
Ja.
Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder. Mhm. Geschreddert wird das natürlich nur aus einem Grund, weil da immer noch diese Ruhepause drinsteht, die sehr heute schon wieder gekantet haben.
Ja, richtig. 16 Stunden, 15 Stunden, wie auch immer, zusammengesessen. Anscheinend saß Bodo Ramelow irgendwie vor einem leeren Bildschirm und wusste 5 Stunden gar nicht, was überhaupt passiert.
Der arme Mann.
Und dann sagt Candy Crush Frau Merkel, dabei. Ja, geht auf meine Kappe. Sorry, vielleicht haben wir 15 Stunden vielleicht gar nichts beschlossen.
Heimlich des Todes. soll ich jetzt nur den...
Alles.
Okay, wer weiß, was da alles fällt,
ja. Wird vielleicht ja auch alles gecancelt. Oder nochmal umgeändert. Paar Ankündigungen noch. Sehr viele Videos natürlich aus Kassel, die auf YouTube verfügbar sind, auf unserem Kanal von SNA. Sehr gerne reinschauen und Kanal abonnieren. Schreiben Sie uns eine Mail an basta.berlin@snanews.de.
Es tut mir leid, Karl Lauterbach wird leider kein Interviewgast. Ich habe ihn tatsächlich angefragt. Ich habe es ganz nett geschrieben. Ich habe geschrieben, wir haben eine gewisse Reputation, auch im Querdenkenumfeld bei Regierungskritikern. Sie sind da verhasst. Habe ich verklausuliert, aber habe ich doch auch schon so geschrieben, dass Ihnen leider blanker Hass entgegensteht. Kommen Sie doch mal vorbei, ich denke, das würde uns allen mal helfen. Mhm. Anfrage geschickt, 3 Stunden später Absage.
Schade.
Ich bleibe, glaube ich, dran. Ja. Er hat nämlich geschrieben, ich habe Ihre Anfrage an Herrn Lauterbach weitergeleitet und muss Ihnen leider eine Absage erteilen. Kann ja auch sein, weil wir ja diese Mörderrussen sind, dass er nicht mit uns sprechen will. Ich werde mal hinschreiben. Okay, danke, dass Sie weitergeleitet haben. Dann fragen Sie doch den Herrn Lauterbach mal, ob ich ihn vermitteln kann an ein anderes alternatives Medium, damit Sie nicht mit uns sprechen müssen, aber das Spektrum trotzdem abbilden können.
Finde ich gut.
Ja. Und das ist doch wirklich absurd, dass er absagt, wenn er jetzt allen absagt, aber trotzdem permanent bei Lanz rumhängt.
Ja,
ist da richtig. Erreicht er doch immer die gleichen. Ich meine, es guckt doch nicht ständig alle unterschiedliche Leute Lanz. Immer die gleichen gucken das doch.
Eine Anfrage haben wir noch laufen. Boah, da hoffe ich unglaublich, dass es klappt. Die Chancen sind nicht groß, aber Nena haben wir angefragt für ein Interview. Da würde ich sogar selbst nach Hamburg fahren, um das zu stemmen. Mal gucken, was sie sagt.
Ich habe da noch was vor, und zwar am kommenden Montag. Rechtsanwalt Markus Heinz, Rechtsanwalt Markus Heinz und Friederike. Es eskaliert. Wissen Sie, um wen es geht? Martin Lejeune. Martin Lejeune, der seit einem Jahr auf jeder Demo unterwegs ist, immer filmt. Ich sag mal, er macht das so ein bisschen im Stil eines Fußballreporters, der doch sehr parteiisch ist. Nichtsdestotrotz ist er immer an erster Front. Und bei mir zu Hause hat er schon Kultpotenzial mit Rechtsanwalt Markus Heinz. Und der wird also hier genau da sitzen, wo Joppa gerade sitzt. Und dann werde ich mit ihm mal darüber sprechen, ein Jahr regierungskritische Demonstration und über seine Tätigkeit.
Wir haben also viel vor. Ruhepause machen wir also sowieso nicht.
Wieso auch? Oh, super. Oh, das wird bestimmt lustig mit dem einen oder anderen Schenkelklopfer. Die nächste Sendung kommt nämlich am 1. April.
Na.
Donnerstag. Das war es erstmal für heute.
Würde ich sagen.
Machen Sie Idiot. Mein Name ist Benjamin Goldmann. Ciao.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin. Und tschüss.